So gut, schon bin ich wieder da. Kleine Geschichte zum Starten. Jean und ich, meine Frau, wir nehmen uns 3 bis 4 Mal im Jahr Zeit, als Wochenende, seit wir Kind haben. Vorher haben wir uns mehr Zeit können nehmen. Seit wir Kind haben, nehmen wir uns 3 bis 4 Mal pro Jahr Zeit für unsere Ehe. Wir überlegen uns, einfach Zeit zu verbringen, euch mit anzugehen, uns schön gehen zu lassen, uns gut gehen zu lassen, Zeit haben füreinander, um miteinander zu reden, um miteinander Zeit zu verbringen, ohne Kind, oder? Und das haben wir auch letztes Jahr wieder vorgehabt. Gefunden, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, wir gehen auf München. Wunderschön, oder? München, da haben wir schon immer mal hin wollen. Wir haben geschaut, ja, München, das ist gut, das ist finanzierbar, wir gehen dort hin, das macht Freude. Wir haben Freunde dort, haben denen geschrieben, hey, wir können bei ihnen übernachten. Die haben zugesagt, mega Freude gehabt, wir kommen wieder auf München. Und dann haben wir gefunden, yes, do it, oder? Haben gebucht, haben den Bus gebucht und haben dann die Kinder am Donnerstag Nachmittag abgeben, oder? So schnell wie möglich. Wir haben eigentlich Freitag bis am Samstagabend gehen wollen, Freitagmorgen bis Samstag. Haben am Donnerstag die Kinder abgegeben. Wenn du das machen musst, oder? So früh wie kannst. Zeit verbringen. Dann sind wir in den Ausgang gegangen und gefunden, komm, wir gehen in den Eis trinken, ins Purpur, schöne Bar in Zürich. Und sind dann dort so eins am Trinken gewesen, haben eine gute Zeit miteinander. Und ich nehme das Handy führen und lese so eine Schlagzeile: Terroranschlag in München. Und ich so, okay, du schaust Live-Ticker, oder? Und dann hat es einen Live-Ticker mit Meldungen. Ja, es ist da gerade einer unterwegs, es sind Schüsse gefallen, es hat Tote, wir wissen nicht genau, was läuft. Es wird alles lahmgelegt. Der ganze öffentliche Verkehr in München ist lahmgelegt. Es kommt niemand mehr rein und sie lassen niemand mehr raus. Sie haben da grossräumig, das Olympiastadion, das Olympia-Ding, haben sie umstellt und gemacht und da. Und man hat nicht so genau gewusst, was passiert jetzt. Und ich lese das so und schaue Gina an und so, Schatz, musst du mal schauen, was jetzt gerade passiert. Wir haben morgen fährt unser Bus, was machen wir? Plötzlich wird so ein Terror, der so weit weg ist, ganz real. Und beeinflusst meine Entscheidung in meinem Leben. Da dachte ich, oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Oder wir haben uns dann dagegen entschieden. Wir haben noch den ganzen Abend das verfolgt und es ist einfach keine Ruhe eingekehrt in den München. Und irgendwie haben wir gar keine Lust mehr gehabt. Weil es hat uns total in die Emotionen hineingebracht. Oder? Da hast du Angst, da hast du irgendwelche Gefühle und bist wütig und gleichzeitig weißt auch nicht so genau, wie das einordnen. Oder? Ich meine, man liest ja so oft so viele verschiedene krasse Schlagzeilen. Oder? Der Terroranschlag in Paris im 2015 hat es angefangen, oder? Mit 130 Menschen, die sterben. Der Bombenanschlag in Belgien im März im 2016, wo 39 Menschen sterben. Dann haben wir einen Lastwagen gehabt in Nizza im letzten Jahr, wo 86 Menschen gestorben sind. Und in Berlin am Weihnachtsmarkt, wo 12 Menschen sterben. Und sonst noch ganz vieles auf dieser Welt, wo nicht so kannst einordnen. Gewalt. Und das macht dich verrückt. Du kannst es nicht einordnen, bist dir auch nicht ganz sicher, was das soll, oder? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. Ja Gott, wo bist du in dem hinein? Wo bist du denn überhaupt? Ja, warum passiert das? Wieso kannst du das zulassen? Was machst du in dem hinein? Und es kommen doch so Emotionen hoch. Und man fragt sich, wo ist da Gott? Ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt hast. Also, ich habe mich auch schon gefragt, Gott. In dieser Welt, wo es so schief geht, wo bist du? Und das Krasse ist, Gott zeigt sich, hat sich gezeigt im 2015 ganz eindrücklich. Und er gibt uns auch eine Antwort auf die Frage. Ich lese euch vor eine Prophetie aus dem Joel, oder? Das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel. Joel 3, Vers 3 bis 4. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Gott sagt da, hey, look, als Zeichen dafür, dass ihr mit mir könnt rechnen könnt, dass ich eingreife ins Geschehen, ist, wenn ihr den Mond im blutrot erscheinen seht. Wenn ihr seht, dass der Mond rot ist. ist das ein Zeichen, dass mein Handeln bald wird kommen. Und ich glaube, er hat uns auch noch eine Botschaft geschickt, an welchem Tag dass der Mond rot wurde. Im 2015 war das nämlich an dem Fest, das wir heute anschauen, in dieser Zeit von dem Monat, von dem Fest, wo wir heute anschauen. An dem Yom Kippur, an dem Sukkot, an der Rosh Hashanah, das sind die drei Feste, um die es geht. Und dann ist der Mond so richtig rot gewesen. Wir schauen mal von der Schweiz aus. Hat etwas so ausgesehen. Du siehst, es ist nicht so krass imposant, aber du siehst von da aus rot. In Israel, das nächste Bild, noch ein bisschen grösser, dann sieht man ihn auch viel besser. Und man sieht so richtig das Zeichen am Himmel. Das ist wirklich 2015. Am Himmel, der Mond ist rot. Das, was der Joel vorausgesagt hat, das passiert. Und es passiert an dem Yom Kippur, es passiert an dem Fest. Also Gott hat eine Botschaft dahinter und sagt, hey, look, hört zu, ich habe die Lösung auf das. Und die Lösung ist nicht, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Die Lösung ist nicht, jetzt aus dem Hass raus noch mehr Hass zu schüren. Oder? Aus dieser Unsicherheit noch mehr Unsicherheit zu schüren. Er hat die Lösung für die Welt, aber auch für dich und mich. Und das ist Yom Kippur. Lass uns mal in einen kleinen Clip reingehen, wo der Leo uns erklärt, was es mit seinem Fest auf sich hat.
Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Das Volk von Gott hat 10 Tage Buße getan, 10 Tage Reue gezeigt, 10 Tage in sich gekehrt mit der Frage, gibt es Menschen, wo ich mich versöhne, auch vergeben sollte? Wie ist meine Freundschaft zu Gott? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Sie haben gesagt, wir wollen alles tun, um an diesem Tag einfach Gott zu bitten, dass er unsere Fehler und Sünden nochmals ein Jahr überdeckt. An dem Tag durfte niemand arbeiten. Man hat gefastet. Man wusste, das Schicksal heute liegt in den Händen Gottes. Wird Gott uns nochmals ein Jahr unsere Fehler und Sünden überdecken? Das war die spannende Frage. An diesem Tag nahm der hohe Priester 2 Ziegenböcke und es wurde gelost, welcher von ihnen wird geopfert werden und welcher wird der Sündenbock sein. So nahm er diesen einen Ziegenbock in den Tempel und hat ihn gemäß der Anweisung Gottes geopfert. Das Volk war mega angespannt, war mega nervös, denn sie wussten, wenn der Hohepriester lebendig rauskommt, ja, dann hat Gott unsere Fehler, unsere Sünden für ein ganzes Jahr vergeben, überdeckt. Und das war ein Freudenmoment. Da hat der Hohepriester seine Hände auf den 2. Bock gelegt und gesagt, du bist unser Sündenbock. Alle unsere Fehler und alle unsere Sünden legen wir auf dich. Und man stieß ihn in die Wüste, symbolisch, er nimmt die Sünden hinweg auf eine Klippe und da hat man ihn runtergeworfen. Und das Volk wusste an diesem Tag 2 Dinge. Erstens, der Sündenbock hat unsere Fehler hinausgetragen in die Wüste, ist nicht mehr ein Teil von unserer Gemeinschaft. Und der eine Bock, der geschlachtet wurde, bedeutet, Gott hat unsere Fehler und Sünden überdeckt. Darum, Yom Kippur, der Versöhnungstag Gottes mit uns Menschen.
Versöhnung, das ist es. Das ist die Lösung, die Gott bereit hat für die Welt. Für die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Was könnte die Lösung sein in dem ganzen ungewissen Terrorkrieg? Oder ich könnte Versöhnung. Das ist die Lösung. Aber nicht nur dort, auch in unserem persönlichen Leben ist das ganz ein wichtiger, entscheidender Tag. Das Yom Kippur, das Fest, dass man sich überlegt, wo bin ich unversöhnt? Aber zuerst einmal noch ein paar Fakten zu dem Fest, das ist ganz interessant, dass wir ein bisschen Dimension haben. Wir haben ja auch eigentlich das grösste ICF-Fest, so Family-Fest, haben wir ja vor uns, nächste Woche, oder? Als ICF-Konferenz, wo von überall kommen jetzt zusammen, die ganze ICF-Family. Wir werden so 3.500 an der ersten Konferenz sein mit den Kindern und dann wahrscheinlich irgendwo dort und auch an der zweiten Konferenz, vielleicht ein bisschen weniger. Und es wird mega cool, oder? Ein paar tausend Menschen sind da zusammen. Irgendwo werden wir, ich würde sagen, gegen die 500 Mitarbeiter sein. die dort mithelfen. Ja, das ist jetzt einfach so mal über den Daumen. Ich habe es nicht geschaut, aber irgendwo um die 500 braucht es für so ein Event. In Israel zur Zeit von dem Fest, ich schaue schnell die drei Feste an. Ihr seht, wir haben drei, ist wichtig, wir haben drei Hauptfeste vom Volk Israel. Das Pessach, Schawot und das letzte Sukkot. Oder das Pessach, Schawot, das sind Feste, die wir jetzt nicht anschauen in dieser Serie. Wir schauen eigentlich das in dem Monat an, die drei Feste in dem Monat, wo Sukkot ist, wo das Laubhüttenfest ist, dort finden drei Feste statt. Das erste haben wir letzte Woche angeschaut, das Rosh Hashanah. Das Erinnerungsfest, oder, wo sich das Volk erinnert an das, was Gott da hat. Und heute geht es um das Yom Kippur, um die Versöhnung. Und dann nächstes Mal, also nach der Konferenz, die Woche drauf, schauen wir nach Sukkot an, das Laubhüttenfest, wo es um die Freude geht. Oder? Wir schauen eigentlich heute einen Teil von der, ein Fest von dem Monat an, wo das Volk Israel in Jerusalem ist. Also das ganze Volk ist auf der Beine, alle pilgern nach Jerusalem. Oder Millionen von Menschen, gegen die 5 Millionen Menschen, die da Richtung Jerusalem gehen. Also da wird es eng auf diesen Strassen. Und ja, du siehst es, viele Leute. Dann haben wir natürlich eine unglaubliche logistische Herausforderung. Oder? Das ist ja, die müssen ja verpflegt werden, die müssen irgendwo wohnen, die müssen irgendetwas machen. Also es ist eine unglaubliche logistische Herausforderung. Dann haben sie ja einen unglaublichen wirtschaftlichen Faktor. Ich habe gerade heute gehört, in diesem Monat musst du nicht unbedingt wollen, in das nicht runtergehen, weil es ist relativ teuer in Israel. Das hat sicher den Grund, weil das grosse Fest ist und es ist vieles begehrt, da schnelle Preise hoch. Gleichzeitig kannst du nicht arbeiten, weil du am Fest bist, kommt nichts rein. Also da hat ein riesen Ausmaß, auch wirtschaftlich. Dann hat es unglaubliche Zeltstädte um ganz Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich habe mir nur überlegt, ich habe unsere Wiesen am Campingplatz so gern, wenn ich das gesehen habe. So schön weich, oder? Da sieht es so steinig und eckig. Und, aber ja, gute Mäterli, gell? Dann geht das auch. Dann hast du das Tempelplateau, hat etwa Platz für 400'000 Menschen, von dem geht man raus. Oder? Das Tempelplateau hat etwa für 400'000 Leute Platz gehabt. Also dort ist ziemlich eng geworden. Und stell dir mal die Gestänke vor, die Gerüche vor, oder? Zehntausende von Tieren sind geschlachtet worden. Das hat sicher relativ stark geschmeckt, oder? Und auch heute wahrscheinlich noch. Wo einfach so viele Tiere geschlachtet werden, geopfert werden, gegessen werden, an so einem Fest. Und jetzt, wie ich habe vorher gesagt, es hat etwa 500 Mitarbeiter, unsere ICF-Konferenz, die haben auch im Tempel ein Big Event gehabt. Oder das Fest ist ein Big Event. Und du musst dir das reinziehen. Etwa 200 führende Priester haben Dienst gehabt, 7700 gewöhnliche Priester, 9'600 Leviten, also etwa 17'000 Leute, haben Dienst gehabt. Das sind nur die, die den Dienst gehabt haben, die den Big Event möglich gemacht haben. Also da sind wir noch weit davon entfernt von einem Big Event mit unserer ISF-Konferenz, wenn man das vergleicht. 17'000 Leute, das finde ich crazy. Oder? Und zur Zeit von Jesus ist das etwa schon seit 1000 Jahren das Zentrum des geistlichen Lebens Israel gewesen. Das Jerusalem, also sind dort angepilgert. Von dem Rosh Hashanah, von dem Erinnerungsfest bis zum Yom Kippur geht es 10 Tage. 10 Tage liegen dazwischen. Und 10 Tage lang fragen sich die Leute, wo bin ich nicht versöhnt? Wo steht etwas zwischen mir und Gott? Und wo steht etwas zwischen mir und den Menschen? Oder? Dann kann man das aufschreiben auf einen Zettel. Man macht eine Sündenliste. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, auch schon mal gemacht. Wo du das auf einen Zettel aufschreibst und merkst, wow, so viele Sachen ist nicht gut. Ich finde es auch krass, 10 Tage lang sich Gedanken machen über wo bin ich nicht versöhnt. Hast du schon mal 10 Tage lang Gedanken gemacht und die Frage gestellt? Crazy, oder? Hast du das schon mal jemand gemacht? Ich habe es noch nie gemacht. 10 Tage, stell dir das mal vor, was kommt da alles führen? 10 Tage lang die Frage stellen. Und gleich ist es so wichtig, wir können so viel lernen davon. Es geht, dass wir erkennen, dass irgendwo etwas zwischen Menschen kann zwischen ihnen stehen, wo kann schwierig sein oder schwierig werden. Oder zwischen mir und Gott, wo kann schwierig sein und schwierig werden. Um das geht es an dem Fest. Und es geht um Versöhnung. Ein kleines Beispiel. Gina und ich haben ja erzählt, wir gehen etwa die so Ehe-Weekends machen. Eins von diesen Ehe-Weekends pro Jahr, das ist ein Befolgungs-Ehe-Weekend. Der Leo und Susanne, sie sagen einfach, es ist wichtig, dass wir starke Ehepaare sind, ICF Staff, die angestellt sind. Darum tun sie uns ein Wochenende im Jahr einladen und dort musst du dabei sein. Und dann wirst du teached. Sprich, wir haben etwa 3 Coachings an diesen Tagen und haben Inputs und dann auch Zeit, um gerade die Inputs miteinander besprechen, Jean und ich. Das ist super, oder? Der eine Input hat Leo und Susanne gehabt. Da kommen auch andere Leute mit Inputs, das ist noch cool. Und du lernst wirklich viel, wie kannst du Beziehung leben. Ein Input war, und zwar haben wir eine Aufgabe bekommen, dass ich 3 Stärken von meiner Frau aufschreiben soll und 3 Schwächen von meiner Frau. Und meine Frau soll 3 Stärken von mir aufschreiben und 3 Schwächen von mir. Und dann, wenn er das macht, dann hat er gesagt, und jetzt macht das gerade. Und du sitzt dort, hast einen Zettel und einen Schreiber. Und jetzt schreib das gerade auf und nachher haben wir bis am Mittag Zeit, um das zu besprechen. Oder? Und ja, du sitzt dann dort und denkst, okay, 3 Stärken. Fangst du mal überlegen, gut. Ich meine, das solltest du ja langsam wissen. Du bist ja schon lange miteinander unterwegs. Wir sind doch schon ein paar Jahre zusammen. Und dann gleich, ja, was sind jetzt überhaupt Stärken? Wie kann ich das formulieren? Oder? Und dann machst du dir mega Gedanken. Und, aber es ist ja cool, ich will sie ermutigen. Und bei den Schwächen geht es dann relativ schnell. die sind nämlich so offensichtlich, oder? Die Schwächen sind nämlich so offensichtlich. Und du weißt ganz genau, was steht eigentlich zwischen mir und meiner Frau. Und dann haben wir das aufgeschrieben und wir sind gegangen. Und gut, ich habe eigentlich schon erwartet, dass sie keine Schwäche findet an mir. Du findest sogar eine Schwäche an mir. ja, meine Erwartung, ich meine, ich und Schwächen würde ich nie zugeben. Darum, ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, welche Schwächen weiss ich noch. Sie hat 3 aufgeschrieben, ich weiss nur noch eine. Die anderen habe ich vergessen. Aber diese Schwäche ist mir geblieben, weil... Ja, die hat mich eigentlich ziemlich getroffen und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so easy, obwohl es eigentlich etwas Alltägliches ist. Jean hat mir gesagt, Schatz, du bist zu viel am Handy. Ja, zu viel am Handy. Und ich dachte, was, zu viel am Handy? Und ich war, glaube ich, gerade am Handy gewesen. Ne? Ich habe alles aufs Handy aufgeschrieben. Genau, da dachte ich, ja, wie meinst du denn das? Und dann sagt sie mir, ja, du bist die ganze Zeit, bist immer am Handy, sind wir am Posten, sind wir am Sitzen, sind wir am Sofa, sind wir sonst. Du hast immer das Handy dabei. Und das stresst mich im Fall. Und ich habe gemerkt, okay, krass, das steht ja zwischen uns etwas, das mir gar nicht so bewusst war. Und plötzlich habe ich erkannt, hey, wow, wir haben ein Problem. Ich bin zu viel am Handy. Ich habe erkannt, dass etwas zwischen mir und meiner Frau steht. Das war nicht das Einzige. Wir haben noch über mehrere Sachen geredet. Und es war so Gold wert, das zu erkennen. Weil ich gemerkt habe, wow, wir brauchen da Versöhnung. Und ich habe das können... Ja, ich hatte eine gute Idee gehabt. Jetzt game ich einfach immer mit dem Kind am Handy. Ganz einfach, oder? So kann ich das verbinden. Hat sie auch nicht so cool gefunden. Ja, voll. Nein, ich merkte, ja gut, das stimmt wirklich. Und ich habe das sehr erkennen. Und was ist dann passiert? Erkennen, das kennst du vielleicht, hast du auch schon gehört, dass man soll etwas erkennen im Leben. Und dann kommt doch das Gefühl, oder, von Scham, von, oh, Scheibe, ja, stimmt. Was macht die jetzt? Oder jetzt drückt sie mir das immer rein und jetzt kommt noch Gott, jetzt muss ich das noch bekennen vor Gott. Aber Yom Kippur hat eine ganz geniale Message, die Gott uns mitgeben will. Wenn es darum geht, dass wir etwas erkennen, wo zwischen dir und deinem Partner, deinem Chef steht, deiner Mutter oder zwischen dir und deinem Arbeitskollegen oder deinem Freund oder die Beziehung, oder? Ich habe jetzt von meiner Ehe erzählt, aber da kann ja irgendwo kann da etwas zwischen ihnen stehen oder zwischen dir und Gott, wo du merkst, hey, wow, das ist nicht gut und es ist so wichtig, dass wir auch darum beten, dass wir das erkennen dürfen, weil dann kann Yom Kippur passieren, nämlich Versöhnung. Ich lese euch vor aus dem Nehemia. Nehemia, die haben gerade Yom Kippur gehabt, das Fest, und während dieser Zeremonie lassen Priester aus der Heiligen Schrift vor, aus der Bibel. Und dann passiert etwas mega Spezielles. Nehemia 8, Vers 9 bis 10. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. plötzlich erkennst du, dass du ein Problem hast und sie fangen an zu brüllen. Und merken, hey, wir sind nicht versöhnt mit Gott. Und sie merken, wir sind nicht versöhnt mit den Mitmenschen. Sie fangen an zu brüllen. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und das ist so eine unglaubliche Botschaft. Schau, das ist so die Normalreaktion, wenn du etwas erkennst, was zwischen dir und deinem Kollegen steht, zwischen dir und deiner Mutter, zwischen dir und deinem Freund, Freundin. Du fängst innerlich an zu brüllen, du ziehst dich zurück, du sagst, oh nein, das ist nicht gut. Oder zwischen dir und Gott und du hast das Gefühl, ja nein, jetzt habe ich das erkannt. Wie gehe ich damit um? Und ich finde die Botschaft so cool vom Yom Kippur. Und Gott sagt dir heute, hey, look, ja, du hast es erkannt, jetzt kannst du es bekennen, weil es ist ein Freudentag. Freu dich daran. Ich will etwas Gutes daraus machen. Das ist so interessant, wie Gott mit unseren Sünden umgeht. Wir haben das Gefühl, wir gehen uns zurückziehen und müssen uns irgendwie schämen. Aber Gott will uns ja nie bloßstellen. Schon bei Adam und Eva. Was ist dort passiert? Oder Adam und Eva, sie haben Sünde gemacht, sie haben von der Frucht gegessen. In dem Moment erkennen sie, dass sie nackt sind und verstecken sich hinter einem Gebüsch. Sie merken, hey, nein, ich bin nackt. Und Gott ist nicht gekommen und hat gesagt, Adam, Eva, ihr seid nackt. Und ich mache Gebüsch noch ein bisschen kleiner. Er hat sie nicht bloßgestellt. Und hat ein bisschen auf dem rumgehackt. Weißt du, was hat Gott gemacht? Er hat Kippur gemacht. Kippur, das heisst bedecken. Das heisst überdecken. Er hat ein Tier geopfert und hat das Fell vom Tier genommen und hat sie angezogen. Und sie haben etwas anzulegen bekommen. Er hat die Sünde nicht bloßgestellt, er hat sie nicht offensichtlich gemacht, er hat sie bedeckt. Wie gut ist denn das? Hey, look, wenn wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind, wenn wir erkennen, dass irgendwo etwas zwischen mir und jemandem steht, will Gott dir sagen, hey, ich sehe sie ja schon lange. Ja, Gott hat ja schon vorher gewusst, dass sie nackt sind. Er sieht es ja jetzt schon, was bei dir zwischen ihm und ihm steht und dir steht oder zwischen deinen Beziehungen. Und er sagt, hey, look, es ist eine frohe Botschaft. Ich möchte dich bedecken. So gut, oder? Das Bekennen ist eigentlich eine Befreiung. Eine kleine Geschichte zum Yom Kippur noch. Ich werde das noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie das sich so abgehandelt hat, dass wir das noch ein bisschen tiefer verstehen können, was passiert ist an dem Fest, an dem Yom Kippur. Oder? Der Hohepriester, das ist der Einzige, der hat in das Allerheiligste hineingehen. Er ist der, der hat stellvertretend für das ganze Volk vor Gott kommen. Das heißt, er hat schon mal ein paar Tiere müssen opfern, damit er überhaupt dürfen in das Allerheiligste hineingehen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Er hat vorbereitet und ist dann zu dem Volk gekommen und er hatte so einen roten Bändel gehabt. Etwa wie der vielleicht. Und hat den Bändel draussen vor dem Tempelhof angebunden. Der rote Bändel. Aussen am Tempel, das ist jetzt außerhalb vom Tempel, hat er den aufgehängt, dass alle sehen, der Bändel ist rot. Dann, wo der Bändel dort gehangen ist, ist er zum Volk gegangen. Und das Volk hat ihm zwei so Ziegenböcke gebracht, oder? Die zwei Ziegenböcke, die musst du dir jetzt vorstellen. Der eine steht da und er lächelt dich gerade an, Cyril. So ganz nett. Und da steht auch einer, oder? Die sind jetzt da, gerade vor mir. Habt ihr das Bild? Seht ihr es? Die zwei Ziegenböcke, oder? Und dann hat man gelöselt und dann ist der erste Ziegenbock, der ist aufs Los gefallen, der dich jetzt so nett angelächelt hat, der hat man geschlachtet und als Rauchopfer auf dem Altar verbrannt. Der zweite Ziegenbock, das ist der Sündenbock, oder? Auf den Sündenbock hat man eigentlich die Sünde draufgeladen, oder? Man ist mit all diesen Sünden gekommen, hat das drauf da, mit diesen ganzen Sündenlisten. Und der hohe Priester hat stellvertretend die das symbolisch ist, auf das der Sündenbock übergegangen, all die Sünden vom Volk. Dann haben sie den Sündenbock genommen, sie haben den richtig Klippe getrieben, oder? Richtig Klippe. Dann sind sie an der Klippe gestanden, dann haben sie ihm einen Ging in den Arsch und haben dann so Klippen runter, haben das Bild, Klippen runtergestürzt und dann genau. Der Sündenbock war tot. Und sie sind wieder zurückgegangen, oder? Das Ritual war fertig. Und das Interessante ist, sie sind alle gespannt gewesen, ja. Und jetzt sind unsere Sünden vergeben. Jetzt braucht es zuerst noch das Zeichen. Der hohe Priester muss das Zeichen haben. Und er ist gegangen und ist schauen und hat sein rotes Band gesucht. Und du siehst, das rote Band ist nicht mehr rot. Das rote Band ist weiss. Wie gut ist denn das? Das rote Band ist weiss. Die Sünde ist vergeben. Uns ist die Sünde vergeben. Das ist die Botschaft von dem Band. Und das Krasse ist, jedes Jahr haben sie es gemacht. Und jedes Jahr hat das funktioniert. Das rote Band ist weiss. Und sie haben gewusst, uns ist vergeben für ein ganzes Jahr. Die Sünde ist beim Sündenbock mit runtergegangen und uns ist vergeben. Das ganze Jahr ist vergeben. Und dann, ein Jahr später, oder? Sag jetzt mal, das ist jetzt ein Jahr später, die gleiche Situation wieder. Ein schöner Bock, nochmal ein schöner Bock, oder? Der eine lächelt wieder der Sirila, der wird geschlachtet. Es losgeht auf ihn. Und dann gehen sie wieder an die Klippe über. Sie kicken den Sündenbock durchab und er fliegt wieder in hohem Bogen von dieser Klippe. Er stirbt. Der hohe Priester geht wieder zurück. Aber hey, es ist immer noch rot. Er ist immer noch rot. Mark, was ist passiert? Der Bändel ist immer noch rot. Plötzlich, vom einen Jahr aufs andere, ist der Bändel nicht mehr weiss geworden. Von einem Tag auf den anderen ist er einfach rot geblieben. Und weißt du, wann ist das passiert? Ich lese euch das vor aus dem babylonischen Talmud. Das ist das Buch in der jüdischen Tradition ganz wichtig, wo eigentlich alles drin steht, was das Volk Israel so erlebt und erlebt hat. Und da lese ich euch daraus vor, aus dem babylonischen Talmud. Ursprünglich befestigten sie den roten Faden am Tor des äußeren Tempelhofes. Wurde er weiß, freute sich das Volk. Wenn er nicht weiß wurde, war es bekümmert. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels wurde der rote Faden nicht mehr weiß, sondern blieb rot. 40 Jahre vor der Zerstörung vom Tempel. Ist es nicht mehr weiss geworden. Das ist ganz interessant. Weißt du, was ist passiert 40 Jahre vor der Zerstörung? Der Tempel ist 70 nach Christus zerstört worden. 70 nach Christus. Und Geschichtsbücher Talmud sagt uns also, 40 Jahre vorher ist der Bändel 40 Jahre lang nicht mehr weiss geworden. Und ich sage euch jetzt, wieso. Das ist 30 nach Christus. Weißt du, was ist dort passiert? 30 nach Christus ist Jesus Christus am Kreuz gehangen. Als letzter Sündenbock von der ganzen Menschheit. Mega interessant, oder? Er hat auch an der Klippe auf dem Berg ist er gehangen und hat alle Sünden auf sich genommen. Darum wird die Sünde nicht mehr auf den Sündenbock da und für ein Jahr weggenommen. Nein, das passiert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr, weil Gott hat den Messias geschickt. Yom Kippur, an dem Freudenfest, an dem Versöhnungsfest, ist etwas passiert. Der Messias hat für alle Menschen alles gedreht. Wie krass ist das, oder? Und darum dreht es nicht mehr den Sündenbock. Darum wird er nicht mehr weiss, der Bändel. Weil Jesus Christus hat es gedreht. Schau, in diesen 10 Tagen haben sich die Leute hier so eine Sündenliste aufgeschrieben, oder? Mit all dem Möglichen, das hast du vielleicht auch schon gemacht. Und man hat gehofft, dass es für ein Jahr weg ist. Und ein Jahr später hat man das gleiche Ritual, das gleiche Fest wieder müssen feiern. Aber ich zeige euch jetzt, was Jesus gemacht hat, 30 nach Christus. mit deinen und meinen Sünden. Mit dem, was zwischen dir und deinem Mami steht, was zwischen dir und deinem Chef steht, was zwischen dir und Gott steht. Das steht da drauf. Und wenn du das Jesus angibst, dann passiert Folgendes. Schau mal. Es ist weg. Komplett weg. Das Blatt Papier mit allen Sünden drauf ist weg. Siehst du es? Es ist nicht mehr da drin. Du kannst es nachher suchen. Du findest es nicht mehr. Ein für alle Mal. Jesus hat ein für alle Mal deine Sünden und das, was zwischen dir und irgendjemandem steht, weggenommen. Das ist passiert 30 nach Christus, nach der Zählung. Jesus ist am Kreuz gehangen und es ist weg. Ein für alle Mal. Weißt du, was das bedeutet für dich und mein Leben? Du musst nie unversöhnt sein. Du bist nie unversöhnt mit Gott und du kannst versöhnt sein mit jedem Menschen auf dieser Welt. Das ist die Botschaft von dem Yom Kippur. Versöhnung. Jesus macht es möglich. Darum hast du so ein weisses Bändeli bekommen. Das soll dich erinnern. Etwa die brauchen wir die Erinnerung daran. Jesus hat alles gedreht. Er hat es ein für alle Mal gedreht. Es muss nie mehr von einem Bock gedreht werden. Du kannst versöhnt sein mit Gott. Das ist das Erste, was er gemacht hat, oder? Es ist gerissen. Der heilige Teil, das Allerheiligste, ist vom Vorhang zugemacht worden. Der Vorhang ist abgerissen worden. Das bedeutet, du hast Zutritt, du bist versöhnt mit Gott an dem Tag, wo Jesus am Kreuz war. Und auch, und das ist die Botschaft, die ich dir heute mitgeben möchte, von dem Yom Kippur. Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen? Weil du kannst es sein. Das ist die Botschaft von Versöhnungsfest, Yom Kippur. Gott hat alles eingerissen. Du kannst dich versöhnen mit deinen Mitmenschen. Und etwa die braucht ein Gespräch, wie zwischen der Gino und mir, wo miteinander offen anlegen, was steht dazwischen, damit Versöhnung kann geschehen kann. Dass du dir in den nächsten Minuten mal ein bisschen durchscannst. So wie sie das 10 Tage lang machen, vielleicht braucht sie auch 10 Tage. Vielleicht braucht der Prozess ein bisschen, wo du merkst, hey, wo bin ich versöhnt oder nicht versöhnt mit Mitmenschen? Wo brauche ich ein Gespräch? Mit dem Vater, mit der Mutter, mit dem Geschwisterti, mit dem Kind? Und ich möchte dich einfach ermutigen. Jesus hat alles gedreht. Er hat alles weggenommen. Für immer und ewig. Du bist versöhnt mit Gott. Und die Chance auf Versöhnung besteht. Klar, es braucht immer zwei. Aber bist du der, der den ersten Schritt macht? Erkenn du in deinem Herz, wo das es Versöhnung braucht. Und nimm das mit. Und versuch es in Ordnung zu bringen. Und lass dich überraschen, was Gott alles möglich macht. Nimm das Bändeli. Die ganze Woche lege ich es an. Ich habe es vor, die nächste Woche das anzuhalten und mich daran zu erinnern, einfach, hey, Jesus hat alles schon da. Und auch mir abends die Frage stellen, oder? Wo braucht es das Gespräch? Mit wem sollte ich vielleicht mal noch vorbeugendes Gespräch haben, bevor es zum Bruch kommt? Wo bin ich bei Gott nicht versöhnt? Weil Jesus sagt, hey, du kannst versöhnt sein, bei guter Botschaft. Und du musst keine Angst haben. Er wird dich nur verändern, er wird dich positiv verändern. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein grosser Gott bist. Ich danke dir, dass du alles gedreht hast am Kreuz. Dass du alles da hast, dass es für ewig weggenommen ist. Die Sünde nicht nur für ein Jahr, wie das an dem Yom Kippur üblich war, wo du am Volk Israel ein Jahr vergisst. Nein, für immer und ewig hast du uns versöhnt mit dir. Ich danke dir, dass wir dürfen zu den Thronsaal kommen, vor dem Vater, vor Gott, wenn wir mal gehen, weil wir versöhnt sind mit dir. Ich danke dir, dass wir dürfen in der Versöhnung leben mit unseren Partnern, mit unseren Familien, mit unseren Freunden. Und dort, wo jetzt einfach viel Mut braucht, Herr, bete ich Mut rein. Dort, wo es ein Gespräch braucht, bete ich ihnen, dass das Gespräch stattfinden darf. Und dass wir dürfen vergeben und dass aus dieser Vergebung heraus Versöhnung geschehen. Ich bitte für all die Menschen, die involviert sind, die vielleicht dich noch nicht kennen, dass die dürfen ihr Herz erweichen, dass du das Zeichen setzt, dass da in diesen Gesprächen wirklich der Versöhnung passieren zwischen Vater und Mutter, zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Tochter, zwischen Vater und Vater, zwischen Menschen, zwischen Brüdern, zwischen Schwestern, zwischen Freunden, Jesus. Ich bete wirklich, dass du unsere Herzen bewegst und dass Versöhnung passieren darf. Und erinnere uns daran, immer wenn wir das weiße Bänderchen sehen, dass du uns versöhnt hast und dass es eine Freudebotschaft ist. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der da ist an diesem heutigen Abend. Dir geben wir alle Ehre. Amen. Amen. Ja, wir haben jetzt eine Worship-Zeit, einen zweiten Teil, wo wir einfach Gott loben und preisen. Lass uns aufstehen dazu. Wir haben auch ein Abendmahl vorbereitet, das ja auch das genau erinnert, an die Message, oder? Wo du kannst vorbeigehen und kannst erinnern, was Jesus da hat. Schau das nochmal an. Vielleicht hast du ja auch Sachen, wo du merkst, das muss ich abladen. Bring es als Kreuz, bring es symbolisch in das Wasser rein. Glaub es nicht, jeder Zettel wird jetzt dort verschwinden. Aber du kannst es symbolisch als Kreuz nageln, oder du kannst es einfach anbringen im Gespräch mit Gott. Wir haben ein Face-to-Face-Team da, das dich gerne unterstützt. Vielleicht willst du etwas ans Licht bringen, etwas bekennen und brauchst jemanden, der mit dir betet. Vielleicht hast du aber auch sonst einfach, möchtest gesegnet werden, gehst vielleicht auf Reisen, möchtest gesegnet werden, vielleicht hast du ja irgendeine Prüfung, wo du möchtest gesegnet werden für, oder hast sonst Schmerzen am Körper oder wo auch immer. Gott ist auch heute da und möchte dich berühren. Vielleicht heilt er dich in diesem Gebet. Also komm vorbei, face to face, geniessen wir die Zeit und auch den Worship.